Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Fotograf Peter Lindberg ist tot. Er starb gestern im Alter von 74 Jahren. Sigrid Fischer erinnert an einen der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre.
Stop. Fabulous.
Peter Lindberg bei der Arbeit Anfang der 90er Jahre in den Straßen von Los Angeles. Es war die Zeit seines internationalen Durchbruchs. Mit seiner eigenen Begeisterung konnte er andere anstecken.
Brilliant, the background.
Bei ihm fühlt man sich großartig, wird Julian Moore in dem Fotoband Shadows on the Wall zitiert. Mit seinem offenbar unerschütterlichen Selbstbewusstsein ging Peter Lindberg Ende der 70er Jahre nach Paris, dann nach New York. Und dort sollte er die Fashionfotografie revolutionieren. Amerika sei damals noch im Repräsentationsstress gewesen, so nannte er das. Die Models auf den Titelseiten dick geschminkt und maskenhaft.
Boah, das war einfach nicht meine Welt. Ne? Da wollte ich nicht reinkommen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, tut's mir nicht.
Er wollte die Identität und Lebenserfahrung seiner Protagonistinnen einfangen, die Spuren des Lebens, auch die Unvollkommenheiten in ihren Gesichtern. Er wollte die Frauen, die er fotografierte, vom Jugendwahn und vom Zwang zur Perfektion befreien. Sein berühmtes Foto mit 5 Models am Strand in weißen Männerhemden und eher dezent geschminkt, darunter Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, das hat Vogue-Chefin Anna Wintour seinerzeit überzeugt. Er bekam das Cover und eine 20-Seiten-Strecke im Heft. Was Peter Lindberg wollte, das kriegte er in der Regel. Wenn Naomi Campbell fürs Foto partout nicht in den Swimmingpool steigen wollte, dann stand sie am Ende doch drin.
Erinnerungen an Peter Lindberg, der im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Am Telefon ist jetzt der Fotograf Jim Rakete. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Rakete, Sie waren Kollegen und Freunde. Trifft es das?
Ja, das trifft.
Wie geht es Ihnen dann heute an diesem Tag? Eine Antwort ist sicherlich sehr schwierig. Ja, das glaube ich sofort. Sie waren Kollegen und Freunde, das haben wir gesagt. Wie haben Sie sich denn kennengelernt als Kollegen oder sind Sie gleich Freunde geworden?
Das spielte sich ab Anfang der 80er, da schickte er mir einen Fax und hat gesagt, dass er nach Berlin kommt, eine Serie von Comme des Garçons. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen. Ich habe ihn am Flughafen einfach abgeholt. Ich habe mir ausgerechnet, dass er in der Maschine sitzen müsste. Und danach haben wir dann die ganze Nacht im Bovril gesessen und ich weiß nicht, wie viel Getränke zu uns genommen, bis dann irgendwann lange nach Mitternacht das Model dazu stieß, die Cordula Raya. Und von da an ist der Kontakt nie wieder abgerissen. Also es gab dann immer diese Zeit der Faxe. Er war ein großer Polaroid-Freak und machte immer so Polaroids am Strand. Und ich glaube, das Lustigste, an das ich mich erinnere, war eine Fackseite von ihm von Deauville, also am Strand von Deauville, da hat er einen schwarzen Lappen aufgehängt und davor war irgendwie Tina Turner. Und es kam aber nur ein völlig schwarzes Stück Papier aus meinem Fax in Hamburg und drunter stand Tina Turner am Strand von Deauville. Ja, also diese Long Distance, dieser Wackelkontakt zwischen uns, der hat irgendwie 40 Jahre gehalten. Das war, wir haben uns immer mal wieder gesehen und was Sie gerade ansprachen, diese Schritt in die Oberliga, das haben wir auch zusammen zelebriert. Also waren wir beide in New York damals, als er das erste Vogue-Titel-Ding bekam und Richard Avedon etwas bedröppelt am Rande saß. Das gab's alles.
Diese Schritte an die Spitze, wie haben Sie ihn da erlebt?
Naja, er war vollkommen ungewöhnlich für die ganze Branche, weil er war ja eigentlich, er war ja nicht der typische feine Modefotograf, der jetzt irgendwie im gebügelten Anzug auf ein Set kommt, sondern ganz im Gegenteil, man musste sich wirklich Mühe geben, da irgendeine Art von Würde rein zu interpretieren. Er war eigentlich eher der Typ, der in den Pausen zwischen den Shots irgendwie Beachball spielte oder Red Hot Chili Pepper aufgedreht hat und wild rumgetanzt hat. Ich glaube, der Höhepunkt der ganzen Geschichte war, wir haben dann 91, glaube ich, in New York haben wir einen Film gedreht über Models zusammen. Das war genau die Bande, die Sie gerade im Vorspann genannt hatten, also diese Extraklasse von Models von Cindy Crawford bis zu Naomi Campbell und das war irgendwie sehr lustiger, kleiner, chaotischer Schwarz-Weiß-Film.
Schwarz-Weiß?
Und da durfte ich die Kamera machen.
Ah ja, okay. Und wie war das für Sie?
Eine der beiden.
Ah ja, wie war das für Sie, für Peter Lindberg die Kamera zu machen?
naja, Herausforderung, weil die andere Kamera hat Darius Conji gemacht. Die fette 35er hat Darius Conji gemacht, der einer der weltbesten Cinematografen ist. Und ich kam mir dann mit meinem 16mm Besteck ein bisschen albern vor. Aber es hat doch, weil er so eine Liebe für Korn und Schwarz-Weiß und Tri-X und so hatte, hat dann doch relativ viel von dem Material, was wir nebenbei gedreht haben, dann Einzug gefunden in diesen Film, ja.
Schwarz-Weiß haben Sie jetzt natürlich schon angesprochen, Herr Rakete. Und das war natürlich eines der herausragenden, offensichtlichen Eigenschaften seiner Fotografie. Aber das kann ja alleine nicht das Geheimnis gewesen sein. Was war das Geheimnis?
Also, wenn es ein Geheimnis gäbe, würde ich es nicht erzählen. Aber es gibt ein paar Ursachen. Es gibt ein paar Ursachen. Diese ersten Bilder in Frankreich, also wenn er da immer an den Strand fuhr in der Normandie, die waren geschuldet einem Jugenderlebnis, was er hatte, als er studierte. Da hatte er irgendwann ein Stipendium bekommen von dem Galeristen Meyer und kaufte sich davon einen kleinen 4CV und fuhr mit seiner Freundin und seinem besten Freund und dessen Freundin an den Strand. Und die Erinnerung an diesen kalten Strand und an den Wind und an die dicken Pullover, das war irgendwie etwas, was ihn immer wieder dahin getrieben hat für Jahre. Und dann mussten Generationen von Models mussten da in Deauville frieren. Die saßen dann am Strand und in gleichfalls dicken Pullovern und mussten frieren. Und das waren ganz wunderbare Sachen, weil es gab dann so, hatten sich so kleine logistische Ketten entwickelt. Also es gab einen Hund von einem Assistenten, der hieß Roxy. Und der brachte mit der Schnauze die Polaroids immer vom Wagen zurück zu Lindbergh. Und das berühmte Foto von Linda Evangelista, wo sie so schreit in einem weißen Hemd am Strand, das war, als der kleine Hund schwanzwedelnd mit dem Polaroid im Maul auf einem Hügel stand und hinter ihm eine Bulldogge auftauchte.
Lindbergh war ja als Modefotograf, ich glaube, das erzählt auch diese Episode ganz gut, jenseits der Perfektion, die ja Modefotografie oft sein soll, also diese perfekte Illusion, die das oft darbieten soll. Er hat das in seiner Fotografie nicht gemacht. Warum?
Das mit der Perfektion, das hat ihn nicht interessiert. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich habe fassungslos dabei gesessen, wie er 40 Bögen, Kleinbildfilme, A36 Aufnahmen alle beiseite geschmissen hat und nur dieses eine Bild ankreuzte, wo Linda Evangelista schreit. Weil das war ihm einfach der wichtigste Moment. Er hat immer diese Augenblicke dazwischen erkannt und er war sein eigener bester Artdirektor, muss man auch mal sagen. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Fotografen, dass er immer wusste, was gut war an seiner Arbeit und immer genau das erkannt hat, was da rein musste. Also er hat die Strecken eigentlich immer selber gestellt für die Vogue.
Er war ja auch Schaufensterdekorateur, bevor er Fotograf geworden ist. Hat das einen Einfluss gehabt auf seine Arbeit?
Kleine Episode am Rande, ja. Als er Wehrdienst verweigerte, kam er nach Berlin und hat im Hertie in Neukölln als Dekorateur gearbeitet. Und davon blieb übrig diese Fähigkeit, dass er mit Gegebenheiten einfach irrsinnig gut umgehen konnte. Da kam dann zum Beispiel in Deauville, wo er da alles fotografierte, kam dann ein kleiner Lastwagen an mit 28 Stühlen aus dem Café de Flore oder was. Und dann hat er die genommen und hat die einmal mit den Füßen am Strand rumgekickt. Und dann standen die da so dermaßen perfekt, dass das schon allein ein Bild war. Und dann hat er sich das noch ein bisschen schöner gemacht, indem dann Tatjana Patitz mal auf dem einen oder anderen Stuhl gesessen hat oder solche Sachen. Und hat noch große Windmaschinen angeschleppt, wenn der Wind nicht hart genug war. Also diese Art und Weise, sagen wir mal, mit kleinsten Mitteln grafische Ergebnisse zu produzieren, das ist, glaube ich, in seiner DNA drin gewesen, weil er war ja ursprünglich Künstler. Und hat dann von einem Tag auf den anderen, kam er an seine Kunstakademie und hat gesagt, das mit dem Öl, das ist jetzt vorbei, ab jetzt ist es Fotografie.
Herr Rakete, Sie haben jetzt viele Episoden mit uns geteilt. Sie mussten auch oft lachen in Ihren Erinnerungen. Welche der Eigenschaften von Peter Lindbergh werden Sie als Freund vor allem vermissen?
Na, dass er die Sonne verschluckt hat. Dass er einfach so ein offenherziger, gutlauniger und liebenswerter Kerl war. Und dass er Distanzen auch überhaupt nicht akzeptiert hat, sondern er ist halt einfach sehr beweglich um die Welt gedüst und hat Sachen gefunden, die andere dann erst nachgemacht haben. Also er hat so viele Sachen wieder eingeführt in die Fotografie, die längst vergessen waren. Also zum Beispiel mal nur mal so für Textilfetischisten. Es gab ja bei Irving Penn immer diese Leinwände, die im Hintergrund zu hängen hatten, wenn er nicht im Studio fotografieren konnte. Und das hat Peter einfach immer mit sich mitgeführt. Das hat er mit in die Wüste genommen, das hat er mit an den Strand genommen. Dieses Setting war immer da. Und er hatte immer irgendwie eine Hommage-Idee, die hinter der ganzen Session stand. Er hatte immer, also gerade im Anbeginn seiner französischen Vogue-Zeit, hat er immer so Sachen gemacht, wie dass Linda Evangelista reinkam ins Studio, im Pin-Up, erinnere ich mich noch, und dann sagte sie, wer bin ich heute? Und dann hat er sie angeguckt und hat mit schmalen Augen gesagt, ich würde mal sagen, Marlene Dietrich. Und dann haben sie eine Marlene Dietrich-Session gemacht. Und so hat er sich selber immer herausgefordert, indem er solche Sachen gemacht hat und indem er auch vor allen Dingen alles immer umentschieden hat. Er hat nie, er ist nie irgendwo geblieben bei irgendeinem Konzept, sondern er hat immer gesagt, nee, jetzt ist genug mit Studio, wir fahren jetzt raus an den Strand. Und dann fuhr man irgendwie 2,5 Stunden nach Deauville und dann wurde er da draußen rumgeknipst. Also es ist ziemlich typisch für ihn, dass er so Kurswechsel, das konnte der gut.
Peter Lindberg. Sie hatten noch einen Gedanken, Herr Rakete?
Ja, eine seiner besten Geschichten, die er gemacht hat, war, da war diese Maschine abgestürzt in Paris, die ihn eigentlich nach New York bringen sollte, die Concorde. Und er musste, weil die Maschine überbucht war, musste eine andere Maschine nehmen und die flog dann später und brauchte auch länger als die Concorde. Und die 4 männlichen Models, die im Hotel in New York in der Lobby auf ihn warteten an der Bar, die waren inzwischen schon reichlich betrunken und 2 von denen waren auch schon nach Hause gegangen. Und dann hat er im Schneesturm vor der Eingangstür des Hotels eine ganze Session gemacht von diesen Jungs. Und das Verrückteste war, er hatte sich dafür ausgedacht, dass die Schweißermasken tragen mussten. Also so richtige Schiffswerft-Schweißermasken. Und das ist einer seiner berühmtesten Fotosessions, weil auf diese Idee zu kommen, im Schneesturm mit Schweißermasken in Armani-Anzügen, ich glaube, das ist etwas, auf das man nicht kommen kann, wenn dann das Schicksal nicht mitspielt.
Peter Lindberg ist im Alter von 74 Jahren gestorben und sein Kollege und Freund Jim Rakete hat sich an ihn erinnert. Herr Rakete, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.